Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Das UI24TV Wahlbarometer.
Ja, schönen guten Abend, willkommen bei unserem Wahlbarometer mit der aktuellen Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft und die analysieren wir wie jede Woche gemeinsam mit Peter Westenthaler. Hallo. Und Josef Czapp. Schönen guten Abend an beide Herren und wir starten auch jetzt mit der Sonntagsfrage und zwar als erstes schauen wir uns die Hochrechnung der Sonntagsfrage an. 34% für die FPÖ, gleicher Wert wie in der Vorwoche, die ÖVP verliert einen Prozentpunkt, minus 1, die SPÖ gleich wie in der Vorwoche, 21%, NEOS 9%, Grüne 9%, KPÖ 3, andere 3 und wir schauen uns, würde ich sagen, auch gleich die Rohdaten an, weil das die aktuellen Zahlen dieser Woche sind und die sind natürlich diese Woche interessant, weil sie ja die Reaktionen auf das Budget beinhalten. Und da kann die FPÖ in den Rohdaten stark zulegen, muss man sagen. 4 Prozentpunkte innerhalb einer Woche, ordentliches Plus auf 33% in den Rohdaten, während die ÖVP und die SPÖ jeweils 2 Prozentpunkte verlieren. Die ÖVP in den Rohdaten nur noch bei 12%, SPÖ bei 16%, NEOS bei 8, Grüne bei 8, sind jetzt auch gleich auf, KPÖ 3, 20% würden keine dieser Parteien wählen. Das Budget kommt scheinbar, zumindest in den Rohdaten, einmal nicht sehr gut an. Schauen wir, wie es sich dann in der Hochrechnung nächste Woche auch auswirkt. Aber da gibt es jetzt für die Regierungsparteien einen Dämpfer und die FPÖ jetzt doch wieder ein ordentliches Plus in den Rohdaten. In der Hochrechnung bleibt sie gleich, die FPÖ, muss man sagen.
Naja, was mich ein bisschen wundert, weil wenn du 2 Wochen zusammenziehst und du hast in einer Woche plus 4, dann müsste eigentlich auch in der Hochrechnung was passieren. Aber ich gehe davon aus, dass das dann nächste Woche in der Hochrechnung sich niederschlagen wird, diese plus 4 in den Rohdaten. Muss ja so sein, rein mathematisch. Aber Tatsache ist, es ist völlig klar, was passiert ist, weil wir die aktuelle Woche heranziehen, nämlich bei den Rohdaten plus 4% für die FPÖ, minus 2% für Rot und Schwarz. Also das ist schon beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Das ist natürlich jetzt die Diskussion über das Budget. Die Regierung hat es nicht geschafft, dieses Budget zu erklären im Sinne, dass man es zumindest zur Kenntnis nimmt. Nein, sie sind drüber gefahren mit dem Rasenmäher, sie haben alle Bevölkerungsgruppen und das hat ja der Finanzminister angekündigt, der Sozialdemokratische, es werden alle belastet. Und er hat noch was im Parlament gesagt. Er hat gesagt, die Lasten werden gerecht aufgeteilt. Und jetzt in der Diskussion, die danach stattgefunden hat, hat sich aber herausgestellt, dass das leider nicht der Fall ist. Das heißt, es wurde wieder gelogen. Und das zahlt jetzt bei dieser Umfrage ein. Warum wurde gelogen? Weil die Lasten eben nicht gerecht aufgeteilt worden sind. Im Sinne, es müssen alle zahlen, gleich viel. Sondern weil die Lasten zu einem großen Teil dem Pöbel, wie die ÖVP sagt, also der Bevölkerung aufgehalst worden sind. Jenen Menschen, die schon jetzt ein schwieriges Leben gehabt haben, die müssen jetzt noch mehr zahlen, weil plötzlich die Pensionen gekürzt werden, weil das Antrittsalter verändert wurde, hinaufgeschraubt wurde, der Korridor, weil die E-Card plötzlich mehr kostet, weil die Gebühren gestiegen sind, weil die Familien- und Kinderbeträge in Wahrheit real gekürzt werden und nicht erhöht werden. Und das alles zahlt hier jetzt ein, weil die Menschen irgendwie draufkommen, warte mal, uns hat man versprochen, das wird gerecht, aber wo ist das eigentlich gerecht, wenn ich als Bürger ausgesackelt wäre und dann lese, dass die Großkopferten nichts beitragen. Mit Großkopferten meine ich im Speziellen 2 Gruppen, die Politiker selber, die in Saus und Braus leben, wo die ganzen Geschichten aufgebockt sind. Ein Staatssekretär, der rücktrittsreif ist, der sich ein größeres Auto kauft, weil er mehr Beinfreiheit in Zeiten wie diesen haben will, der aber auch Beinfreiheit in einem Mini hat, wenn man seine Größe kennt. Und eine Sozialministerin, die mit dem teuersten Dienstwagen der ganzen Regierung durch die Gegend fährt. Sowas ist nicht gut. Es kommt nicht gut an. Und es kommt auch nicht gut an, wenn man Geld ins Ausland verschenkt, Millionen. Und es kommt schon gar nicht gut an, wenn jetzt auch noch bekannt geworden ist, und das ist auch in den Umfragezeitraum, dass Milliarden in die Rüstung gesteckt werden, in sinnlose Flugzeugerl und in ein sinnloses Raketensystem Sky Shield. Das können Menschen nicht nachvollziehen. Da ist auch keine gerechte Lastenverteilung. Und die zweite Gruppe, die hier auch außen vor gelassen wird, sind die Banken und Energieunternehmungen. Gerade jetzt, ich habe es auch gekriegt gestern, gerade jetzt kriegen die Menschen die Abrechnungen ihre Energiekosten des vergangenen Jahres. Das ist der April und der Mai. Das heißt Strom- und Gasrechnungen, Heizkosten. Und die sehen alle, sie zahlen schon wieder mehr. Die Tarife steigen. Wir haben einen Anstieg in Österreich, den keiner erklären kann. Wir haben international sinkende Preise. In Österreich geht es wieder hinauf. Keiner weiß warum. Weil wir hier offenbar Energiekonzerne haben, die sehr Körperlgeld machen. Und da wird kein Deckel drauf gegeben und es wird ihnen auch nichts weggenommen. Die paar Netsch, diese 200 Millionen, die den Banken und den Energieunternehmungen weggenommen sind, das zahlen die aus der Portokasse. Die machen Milliardengewinne und weder eine SPÖ noch eine ÖVP noch die NEOS sind in der Lage, denen ein paar Milliarden abzuräumen. So, und das alles ist der Stoff, aus dem dieses Plus der FPÖ gemacht ist, die aber auch, muss man auch sagen, man sieht es ja dann auch in den Werten für Kickl, sehr stark performt hat, sehr stark aufgetreten ist. Herbert Kickl hat viele Interviews, auch in diesem Haus, sehr hervorragende Interviews gemacht. Im Parlament sind sie federführend, sie haben das Oppositionsmonopol und die anderen eben nicht. Und jetzt ein kleiner Seitenhieb auch noch. Die Umfrage wurde übrigens auch nach dem Sonntag gemacht. Ja. Das heißt, auch diese widerliche Fleischfliegenmentalität, dass sich drei Loser, Babler, Stocker und Meindl Reisinger, den ganzen Vormittag, nämlich Montag in ihrer Arbeitszeit, den Sieger des Song Contests an die Brust werfen, ist da auch schon abgefragt drinnen. Und das ist auch ganz schlechtes Politmarketing. Das ist Abstaubermentalität. Da hat man so richtig gesehen, wie Politiker, die unbeliebt sind, jetzt profitieren wollten von einem Künstler, der gerade was gewonnen hat. Widerlich, widerwärtig, übertrieben und auch nicht nachvollziehbar. Und das Ganze ergibt es und man kann der FPÖ zu ihrer Performance gratulieren. Die gehen wieder stark hinauf und bei den anderen, die werden sich was überlegen müssen.
Herr Czapp, rauf geht es zumindest nicht für SPÖ und ÖVP. In dem Fall, zumindest in den Rotdaten, geht es nach unten. In der Hochrechnung ist die SPÖ stabil, allerdings 21% und die ÖVP auch 21%. Jeweils 13 Prozentpunkte hinter der FPÖ ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, über das man sich besonders freuen kann, nehme ich an.
Da ich weiß, dass Sie Humor schätzen, sage ich immer, ich mag diesen mitfühlenden Blick, den Sie dann immer bei mir haben, wenn ich gerade solche Daten zu interpretieren habe. Aber ich bin, ja, ich schreie nicht davor zurück, noch einmal zu sagen, eine Regierung, die die gigantischen Milliardenschulden der Vorgängerregierung zu sanieren hat, kann nicht beliebt werden. Wie soll die das machen? Diese Kommunikationsgenialität, die kann niemand haben, wenn man sagt, bitte, bitte, freut euch. Ich greife jetzt einmal ein bisschen in die Taschen rein und dann bricht spontaner Jubel aus und alle sagen, na endlich greift uns ein bisschen einer in die Taschen. Also das geht nicht, das wirst du nicht erleben. Und daher sind die Daten, wie sie sind, ja, meistens ist es dann verbunden mit Personaldebatten, da schwingt dann immer mit, wechseln wir aus und wenn dann ein Neuer kommt, der kann den Leuten dann besser erklären, dass sie einfach sich beteiligen müssen oder sollen an allfälligen Budgetsanierungen. Außerdem ist mit der ÖVP schlicht und einfach der Hauptverantwortliche dieser Milliardenschulden in der Regierung. Das heißt, der Bock ist der Gärtner, mehr oder minder. Und das müssen jetzt einmal verarbeiten und müssen schauen, dass sie einfach nicht der Bock sind. Dann vielleicht bessert sich das für sie. Die Daten sprechen dafür, dass Luft nach oben ist, dass sie irgendwie halt sich was überlegen müssen. Und das, glaube ich, da liegt die Lösung bei der Einnahmenseite. Ich muss noch hinzufügen, ich erwarte auch deswegen nicht, was Gottes für überschäumende Zustimmung bei den Meinungsumfragen, weil viele werden sich sagen, wenn man denen jetzt auch noch sagt, wie leibend sie sind, dann werden die noch übermütiger oder erfinden noch irgendwelche Sachen, wo man also Kürzungen oder Veränderungen vornehmen soll. Es ist ja auch nicht transparent geworden, was die ÖVP und die NEOS eigentlich weit darüber hinausreichend gefordert haben und die Sozialdemokraten da gar nicht mitgegangen sind. Aber auch das ist natürlich vielen einfach zu wenig. Aber es ist immerhin etwas, was zumindest einmal im Endeffekt erwähnt werden muss. Noch einmal, bei den Einnahmen bin ich der Meinung, dass da die Energiekonzerne, denen geht es einfach viel zu gut in der Republik. Und gefreut mich, wenn es ihnen gut geht. Aber warum soll es dann all denen, die von dieser Energie abhängig sind, weil sie auch heizen müssen, warum müssen die büßen? Das sehe ich nicht ein. Und 200 Millionen Beitrag ist einfach lächerlich. Detto bei der Bankenabgabe, 300 Millionen Beitrag, da ist die Einnahmen über die Erhöhung der Krankenversicherung größer als das, was die Banken zahlen. Das ist ja unerträglich. Ja. Bei der Tanne muss ich sagen, da durfte ich ein kurzes Gespräch einmal da führen, im Haus, wie wir einen Wechsel gehabt haben im Studio. Ich habe sie nach der Tanner-Drohne gefragt. Ja. Das war ja wenigstens noch etwas. Erst einmal könnten sie sich dann viele fürchten, wenn die sagen, wenn die Frau Ministerin eine eigene Drohne hat, dann ist ja das irgendwie etwas, muss was Besonderes sein. Ja. Ich bin ja nicht dagegen, dass das Bundesheer vorbereitet ist. Cyberkriminalität, Bakterienkampf. Ich bin ja nicht dagegen, dass es Luftraumüberwachung gibt. Ja, jetzt haben wir schon wieder das Theater bei Leonardo und Flugzeugbestellungen. Und das wird nicht ausgeschrieben. Ich können die in den Verteidigungsministerium nicht einfach einmal ganz normal ausschreiben. Dann schauen wir sie auch die 3, 4, 5, 6 Flugzeugtypen. Und dann wird öffentlich darüber bestimmt, wer welche Flugzeuge für die Luftraumüberwachung man letztlich nehmen soll. Die Aerofighter-Nachbestellung, dass wir Kampfflugzeuge haben, ist nach wie vor überflüssig, schädlich, Steuergeldvernichtung, bin ich dafür. Also das ist die andere Seite. Und wo hat, und wenn jetzt Brüssel gesagt hat, die einzelnen Länder können in der Rüstung ja viel mehr ausgeben und es wird nicht für allfällige EU-Defizitverfahren angerechnet, also außerhalb des Budgets, das ist das Gefährlichste. Also wenn man sagt, budgetiere einmal im Verteidigungsministerium, dann sagen die alle, ich muss auch einsparen, dann spart die dort 70, 80, 90, 100 Millionen, vielleicht sogar 120 und die eine Milliarde plus die Folgemilliarde für Sky Shield und für alle diese Dinge, ja, plus die Aufgabe der Souveränität, ja, wir werden dann immer bestimmen, ob die Raketen wegfliegen oder nicht. Dazu werden wir die Zeit nicht haben, ja, dass die Tanner rübergeht am Ballastfluss zum Stocker und sagt, Herr Stocker, ja, ich glaube, da ist was los in der Luft, sollen wir was abschießen oder nicht, das ist einfach lächerlich. Ja. Also das ist alles nicht möglich. Und daher bin ich da der Meinung, man muss jetzt genau schauen, was im Verteidigungsministerium, das von mir sehr geschätzt wird, wo es viele Experten gibt, aber wo man trotzdem als Steuergeldvertreter aufpassen muss. Und Dienstauto hat jetzt der Staatssekretär hat von den NEOS, der mit dieser Beinfreiheit unterwegs Schell war, ja genau, der hat gesagt, man muss jetzt eine Regelung finden. Das heißt, die Beschaffungsagentur wird in Zukunft nur mehr bestimmen, welche Autos Regierungsmitglieder fahren dürfen und sollen. Da wird die Sicherheit eine Rolle spielen und da wird das Vertreten von den Bürgerinnen und Bürgern eine Rolle spielen. Und da bin ich der Meinung, Mittelklasse macht das auch.
Aber kann man vielleicht nochmal die Rotarten einblenden? Ich meine, das ist schon eine Erschütterung. Also solche Ausschläge haben wir selten. Also dass eine Partei wie die FPÖ 4 plus hat und ÖVP und SPÖ minus 2, man könnte jetzt beckmesserisch sagen, das ist diese minus 2 von SPÖ und ÖVP, sind die 4, die jetzt direkt gleich mal zur FPÖ gewechselt haben. Könnte man sagen. Aber da muss ja was passiert sein. Und ich glaube halt, dass bei beiden Parteien dieses Minus von SPÖ und ÖVP unterschiedlich zu erklären ist. Die Sozialdemokraten leiden darunter, dass sie ihre Wähler verraten worden sind. Na, werden uns verraten, die Sozialdemokraten. Es wurde ihnen vor der Wahl was anderes versprochen. Und der Herr Babler nickt all das ab, was ihm die ÖVP diktiert. Wenn sie ihm sagen, spring vom Donnerturm, spring da auch runter. Alle Belastungen ohne Widerspruch werden einfach mitgetragen, der Sozialdemokratie. Von sozial ist bei der Sozialdemokratie nichts mehr vorhanden. Bei Demokratie tut man auch schwer, wenn sie ständig eine Partei ausschließen von der Regierungsbildung. Das ist ein anderes Kapitel. Und stattdessen er sich für seine Wählerinnen und Wähler einsetzt, bei den ganzen Sozialkürzungen, bei der sozialen Kälte, die da jetzt kommt, macht er nichts anderes und lässt sie mit dem Song Contest-Sieger stundenlang ablichten. Und das ist halt widerwärtig. Ja? Also, ich weiß nicht, ob die jetzt schon zusammengezogen sind, der Babler mit Cece. Es gibt ja da Gerüchte, dass die schon miteinander jetzt da überhaupt leben. Weiß ich nicht, kann sein. Aber das war schon sehr widerwärtig, wie er aus dem Flugzeug rauskommt. Übrigens unter offensichtlich Missachtung der Sicherheitsvorschriften des Flughafens. Die gelten eigentlich für alle. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie kommt der ORF-Generaldirektor und der SPÖ-Vorsitzende überhaupt ins Flugzeug ohne Ticket hinein? Ist das jetzt künftig für jeden möglich? Das wird man sich auch noch anschauen müssen. Da fragen wir mal den Herrn Hofner beim Flughafen, wie das so geht. Aber Spaß beiseite, das ist der Knackpunkt für die SPÖ, warum es jetzt so südwärts geht. Und bei der ÖVP ist es auch klar, die kriegt voll an ihrem Deckel wegen dieser Rüstungsgeschichte, die jetzt modern war in den letzten Tagen, wo halt ständig über Milliarden philosophiert wird und die Frau Tanner ja nichts anderes zu tun hat, als das auch noch zu bejubeln. Wie schön das ist, dass jetzt die Milliarden für ihre übrigens nicht ausgeschriebenen, ich erinnere Eurofighter, da hat man das schwerst kritisiert, da ist ausgeschrieben worden, die Flüger werden freihändig vergeben ohne Ausschreibung, wie geht das überhaupt? in über eine Milliarde kosten, Flugzeuge, das ist alles absurd, und die 5 bis 6 Milliarden für das Sky Shield, die ja noch gar nicht im Budget drinnen sind.
Die werden nie drinnen sein.
Das musst du mal
vorstellen. Werden nie
drinnen. Das ist gar nicht im Budget. Das heißt, das kommt ja auch noch. On top kommt das noch dazu, in einer Zeit, wo wir kein Geld haben. Und das kriegt die ÖVP voll am Deckel. Dazu spielt noch hinein 2 Punkte. Die Anklage gegen den Klubobmann wurde breitflächig berichtet wegen Amtsmissbrauch. Natürlich druckte das runter. Und wir sehen es dann später im zweiten Teil auch bei der Kanzlerfrage. Wenn du einen Parteivorsitzenden hast wie den Stocker, der uns in der Überschwänglichkeit, dass endlich haben wir einen Song Contest gewonnen hat von uns, dann auch noch den Menschen ausrichtet, wir leben ja eh in einem reichen Land und kennen uns daher die paar Millionen, die 50, 60, 70 Millionen für einen Song Contest so aus der Tasche fallend leisten, mit so einer Überheblichkeit gegenüber den Menschen, die derzeit weniger Geld bekommen, Familien, Pensionisten, Kranke, all die, die der Herr Stocker jetzt bedient, all die, die der Herr Stocker aussackelt, denen sagt er, wir sind ja ein reiches Land, ist ja nichts passiert. Wir merken, wir sind das Letzte in Europa, als einziges Land wird die Wirtschaft wieder kleiner, schrumpft die Wirtschaft, als einziges Land, minus 0,3% im Wachstum, als einziges Land, letzter Platz, und der Herr Stocker erklärt uns, wir sind ein reiches Land. Wenn du solche kommunikativen Fehler machst, wo mich sehr interessieren würde, zum Teil auch aus einem wissenschaftlichen Standpunkt, wieso sagt er das überhaupt? Rutscht ihm das raus? Sagt ihm das irgendwer? Tut ihm das schon leid, indem er das gesagt hat und weiß nicht gescheit, das zu korrigieren, sich dafür zu entschuldigen? Aber wieso macht er sowas? Und da geht es halt dann umfragenmäßig runter, weil sich die Leute schlicht und ergreifend verarscht, veräppelt und verhöhnt fühlen. Das ist die Wahrheit. Die Leute, die jetzt in den nächsten Monaten auf ihren Kontoauszug schauen und da weniger kriegen, weil man es ihnen abräumt, die werden sich denken, aha, reiches Land und wir nehmen es weg, dafür machen wir eine Kasperl-Veranstaltung, Song Contest um 50 Millionen. Also das ist im Moment eine Gesamtmengelage, wo du in Wahrheit abdankst, da hast du völlig recht, wo eine Regierung dir abdankt, aber auch vor allem zwei Parteien, die sich nicht mehr spüren, das muss man mal sagen.
Meine Liebe, kann man das herumdrehen, diesen Negativtrend der Regierung, Ihrer Meinung nach?
Ja.
Jetzt schaut es ja nicht danach aus.
Rein theoretisch, ja. Praktisch dann, wenn man kommunizieren kann, wir wollen nicht im Zinsenchaos und im Zinsenwahnsinn untergehen. Nichts ist mehr reformierbar, alles bricht zusammen. Die Republik werden wir nicht mehr wiedererkennen. Wir bleiben im Defizitverfahren auf lange Zeit und die Zinsen bringen den Staat um und der kann nichts mehr finanzieren und muss echte Eingriffe machen. Wenn man das so darstellt, ich hoffe, dass es nicht so sein wird einmal, aber wenn man das darstellt, dass man sagt, eigentlich ist das jetzt ein Kurzzeitprogramm, wo man den ganzen Irrsinn der vergangenen Regierungen, wofür die Sozialdemokraten nichts kennen, beseitigen muss einfach, ja, dann trotzdem, dann muss man auf der Einnahmeseite eigentlich anders agieren. Ich will nicht unterbrochen über die Bankabgabe und Energieabgabe und über die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und die Förderungen mit 31 Milliarden ausschauen, wenn man das alles nicht macht, ja, und nicht signalisiert, da gibt es Dinge auf der Einnahmenseite, das sind nicht mehr Steuern, ja, das ist gar nichts außer mehr Gerechtigkeit. Und wenn ich sage, es müssen da wirklich alle beteiligt sein, dann muss ich vor allem eben an die Banken, an die Energieunternehmen und die alle denken. Weil ich meine, ich muss ja wo Geld auftreiben. Man muss sich doch einmal anschauen, die Situation in den Ländern und in den Gemeinden. Das ist ja nicht so, dass das dort alles so super ist. Ja. Also mir ist das ein Rätsel, aber das würde ich meinen, das könnte vielleicht ein Weg sein, aber das Rätsel ist leicht, wenn man von außen her eine Botschaft sieht. Aber du weißt ganz genau, wo ich noch eingehen will. Bei der Kanzlerfrage Roter
haben wir mittlerweile... Ganz kurz, zwei Punkte. Erstens, du hast einen Denkfehler. Wir werden in den nächsten Jahren mehr Zinsen zahlen. Nicht weniger, weil wir mehr Schulden machen.
Nein, im Moment,
aber jedes Jahr. Also das ist ja kein Sparpaket, das ist ein Belastungspaket. Nein, das heißt, die Schulden werden mehr. Wir werden eine Schuldenquote haben von 87% am Ende und eine Steuerquote von, weiß ich nicht, 50%. Also es ist Irrsinn. Es ist ein Wahnsinn. Das heißt, die Zinsen zahlen mehr. Und das Zweite, ich habe jetzt was dazu gesagt, dann müsste man echte Eingriffe, man hat es mir nämlich gerissen. Glaubst du nicht, dass wenn jetzt Familien im Schnitt zwischen 600 und 800 Euro verlieren aufgrund dieser Regierung, dass das keine echten Eingriffe sind.
Statt 2 Milliarden, 10 Milliarden.
Das ist realer Lohnverzicht, in woher die Menschen kriegen weniger. Ja. In einer Zeit, wo die Inflation steigt, in einer Zeit nach 5 Jahren Krise, wo jeder eh schon am Kitt kratzt, wo keiner mehr Geld hat zum Leben, nimmt man den Menschen, den Ärmsten, den Armen, noch einmal ein Geld weg.
300 Millionen jetzt, ist doch kein Eingriff.
Nein, aber das sind jetzt echte Eingriffe. Für die Menschen, für die Banken,
nicht.
Gebe ich dir recht. Die Banken und Energieunternehmungen, da sind wir ja beide einer Meinung.
Und bei den Förderern.
Und das versteht kein Mensch, warum man da nicht in die Milliarden geht, sondern nur 200 Millionen abschöpft. Das ist lächerlich.
Genau.
Das ist ein Portokassa-Geld. Aber das ist halt diese verfehlte Politik. Es hindert ja niemanden. Und weil die Frage war, kann man diese Stimmung verändern? Ja, natürlich kann man es. Man braucht nur ein bisschen nachschauen, was die Konzepte der Freiheitlichen Partei zum Beispiel sind. Wieso gibt es in dieser ganzen Diskussion über das Budget keinen einzigen Satz von irgendeinem Regierungsvertreter, dass man die Asylquote auf Null stellt? Wir wissen, dass uns die ganze Asyl- und Zuwanderungspolitik im Jahr zwischen 3, je nach Zuwanderung, zwischen 3 und 6 Milliarden Euro kostet. Ganze Betreuung, Asyl, all das, was wir dafür brauchen. Und das ist aber nicht im Budget drinnen. Die Asylfrage wird ausgespart. Die kommt nicht vor. Und die kostet aber auch Geld. Wenn ich kein Geld habe für die eigenen Leute, warum hole ich dann neue herein? Das ist eine ganz einfache Frage. Und da gibt es noch viele andere Ideen. Solange ich keine kreativen Politiker habe, die auch wissen, wie man ein Budget baut, ich habe das ja schon viele Wochen jetzt erzählt, dass das mit der Umsatzsteuer nicht stimmen kann. Solange ich jetzt wieder eine Regierung habe, die uns ein Minuswachstum verursacht, 25, solange wird sich die Stimmung nicht nur ändern, sondern die Umfragen werden noch weiter runtergehen. Und die Freiheitliche Partei wird noch mehr steigen, weil sie die Menschen in Scharen abwenden vor so einer falschen Politik. Das ist der Punkt.
Der Fernseher, ganz schnell, ganz kurz, weil der Schüssel dauernd auftaucht in den Medien.
Der Schüssel?
Wolfgang Schüssel, ehemaliger Bundeskanzler, der gesagt hat, damals, nur keine Schulden. Und wenn wir Schulden machen, sind die Sozialdemokraten. Falsch. Seine Partei, seine Nachfolger haben die gigantischen Schulden gemacht, die es seit 1945 gibt. Und das Zweite ist, was er sagt, ist, in den ganzen Asyl- und Zuwanderungsbereich, da hätte er aber Zeit gehabt, er war Kanzler. Ja. Also jetzt im Nachhinein sagen, ich hätte gewusst, wie man es macht, aber ich habe es nicht gemacht, jetzt hätte ich es wissen, aber ich bin nicht mehr Kanzler, ist ein bisschen billig. Ja.
Gut, dann machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir gleich zurück zum zweiten Teil und dann schauen wir auf die Kanzlerdaten.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV-Wahlbarometer.
Ja, wir kommen zurück zum zweiten Teil unseres Wahlbarometers mit Peter Wesenthaler und Josef Czap. Und wie immer schauen wir im zweiten Teil auf die Persönlichkeitswerte, und zwar die Kanzlerfrage. Und auch hier starten wir mit der Hochrechnung. Wen würden die Österreicherinnen und Österreicher denn zum Kanzler wählen, sofern man diesen direkt wählen kann? Hochgerechnet käme Herbert Kickl hier auf 36%, klarer Platz 1 plus 1 zur Vorwoche. Der amtierende Bundeskanzler Christian Stocker verliert einen Prozentpunkt. Er ist jetzt bei 18%. Andreas Babler liegt bei 15%. Beate Meindl-Reisinger bei 13%. Und Werner Kogler bei 8%. Das ist die Hochrechnung. Und auch hier schauen wir uns zum Vergleich gleich die Rohdaten an. Herbert Kickl in den Rohdaten bei 26%. Christian Stocker verliert in den Rohdaten 2 Prozentpunkte, kommt hier nur auf 12%. Andreas Babler überhaupt nur noch bei 10%, minus 1. Der hat nur das einzige Glück, dass auch Beate Meindl-Reisinger verliert, nämlich minus 1 ist bei 8%. Werner Kogler kann einen Prozentpunkt zulegen, 6%. Und 38% plus 3 würden keinen dieser Kandidaten wählen. Herr Czap, Babler ist natürlich heftig, 10%, Stocker auch nicht viel besser mit den 12. Das ist irgendwie ein Rennen um die goldene Ananas mittlerweile.
Schaut so aus, ja. Aber das, was mich noch mehr bewegt, ist, außer diese schwachen Daten der drei Regierungsmitglieder oder Vorsitzenden der drei Regierungsparteien, das sind die 38%, die einfach überhaupt keinen von denjenigen wollen. Die wollen weder Kickl, noch Stocker, noch Babler, noch Meindl-Reisinger, noch Werner Kogler. Wenn ich das ist ein irrsinnig hoher Wert, der doch zeigt, dass da Vertrauen fehlt. Und man muss das schon registrieren. Und ich bin überzeugt, in allen Parteien wird das kritisch reflektiert. Es wird keiner sagen, das ist wurscht, da gibt es halt 38%. Wer weiß, vielleicht gehen die eh nicht zur Wahl, dann ist es eh egal. Das wird so der, die nicht denken dürfen und werden auch nicht so denken. Also das sind diejenigen, die, und das ist angestiegen, das ist plus 3% plötzlich. Ja, wenn das so weitergeht, sind die bald über 40%. Was machen wir eigentlich dann, wenn wir da sitzen und die haben 50%, wo die Hälfte der Menschen, die befragt werden, die alle gar nicht wollen, die da zur Auswahl stehen. Also das ist schon beachtlich. Das kann man nicht einfach vom Tisch wischen und so weiter. Ansonsten, ja, die Rohdaten sind schlecht. Ja, dadurch ist die Hochrechnung auch nicht viel besser. Das muss man auch mal sagen. Und für einen amtierenden Kanzler, Vizekanzler, nie besondere Daten gehabt, weil Vizekanzler ist immer Vizekanzler. Ja. Aber Bundeskanzler, das ist etwas, wo ich sagen muss, da hat es Bundeskanzler gegeben von den Sozialdemokraten, die haben schlichte 50% mehr gehabt als der Stocker.
Und war fairerweise auch der Nehammer noch stärker, muss man.
Und fairerweise sagen, der Nehammer
war stärker. Im Nachhinein sagen wir es, der Stocker.
Ja, aber was denkt sich der Nehammer jetzt? Der denkt sich gar nichts mehr, weil der sagt, es ist eh besser, ich sitze da jetzt beim internationalen, bei der Internationalen Bank der EU, also ich muss da Investitionsbank, also ich muss da noch immer in der Regierung sitzen und mehr Zeit kriege ich da. Und mehr in der Umfrage hat er auch gehabt. Ja, ist so, leider.
Es wiederholt sich, du musst einmal irgendeine neue Platte auflegen, denn immer dann, wenn du gefragt wirst, das ist ja fast jede Woche, warum der Pablo schon wieder runtergeht, kommst du sofort, schwenkst du sofort auf die, weiß ich nicht, anderen. Statt dass du die Frage beantwortest, warum geht der Pablo runter? Übrigens, die Auflösung, wen würden die anderen wählen, findet sich halt dann in der Hochrechnung wieder, wo der Kickl dann auf 36% plus 1 kommt. Also da sind die hochgerechnet. Tatsache ist, lieber Josef, nein, das stimmt auch nicht, was du gesagt hast. Es gab in der ganzen Geschichte Österreichs noch keinen einzigen Vizekanzler, der 10% Zustimmung hatte. So tief und so schwach und so unterirdisch wandelte noch kein einziger Vizekanzler dieser Republik. Das heißt, was heißt uns das? Schau, irgendwann müssen ja ÖVP und SPÖ zur Einsicht gelangen, dass es mit diesen Typen nicht geht, dass die ausgewechselt werden und dass sie nicht nur nicht in der Kanzlerfrage, aber hauptsächlich in der Kanzlerfrage, die eine virtuelle ist, da sind wir uns ja einig, aber auch in der Parteifrage niemals realisieren können mit Leuten, die so tief bei der Kanzlerfrage stehen. Denn eine Partei, und das wissen wir in Zeiten von zugespitztem Marketing und Personalisierung, lebt von ihren Vorsitzenden. Wenn jetzt der Bundeskanzler 12% in den Rohdaten hat, ist das ein Armutszeugnis, ein historisches Armutszeugnis. Ja. Noch dazu, wenn der Oppositionschef mehr als das Doppelte von Stocker und Babler gemeinsam hat, wieder miteinander mal gerade 22%, der Kickl 26% oder in der Kanzlerfrage 36%. Dass der Stocker fertig ist in Wahrheit und quasi nur eine Übergangspersönlichkeit ist, wir alle wissen, dass das in ein, zwei Jahren vorbei ist. Nicht nur mit der Regierung möglicherweise, aber vor allem mit Stocker an der Parteispitze. Aber beim Babler ist ja mittlerweile, das ist ja gar chronische Schwäche mittlerweile. Warum? Weil er halt so viele Fehler auch noch jeden Tag macht. Nicht nur, weil er seine Wähler verraten hat bei der ganzen Belastungslawine, die da jetzt auf die Menschen zukommt, weil er halt nichts durchsetzen konnte beim Budget. Null. Gar nichts hat er durchgesetzt. Überhaupt nichts. Sondern weil er auch jeden Tag noch mehr Fehler macht. Weil er nicht merkt, was für Peinlichkeiten er erzeugt mit den Bildern, die er erzeugt hat, Montag und Dienstag mit dem Eurovision Song Contest-Sieger JJ, der sich schon gar nicht mehr wehren konnte vor den Umarmungen. Du hast ja geglaubt, der Pablo hat 10 Hände, wo er ihm überall gestreichelt hat, im Nacken, am Kopf, auf der Hüfte und wer weiß was sonst noch. Also das ist ja alles unfassbar, was da passiert ist, wie sich der an die Brust geworfen hat. Der größte Loser der Republik, der bisher alle Wahlen verloren hat, der abgewählt worden ist, das schlechteste Ergebnis der SPÖ und in allen Umfragen auch historisch die schlechtesten Ergebnisse einfährt, weil er so ein Untyp ist, den keiner will, der wirft sich dem Song Contest-Sieger an die Brust. Und das stundenlang. So auf die Art, ich habe eh nichts zum Hackeln, jetzt versuche ich ein bisschen zu profitieren vom Glorienschein des kleinen JJ, der ein hervorragender Künstler ist und da kann ich ein bisschen mitschwimmen auf der Wellen, ein bisschen mitsurfen. Man sieht, die Leute honorieren das nicht nur nicht, sondern sie sind auch dagegen, gegen solche politische Vereinnahmungen. Und der Herr Babler lernt das halt nicht. Der kann das nicht und der wird das auch nicht kennen. Und er ist vor allem nicht vorhanden, er ist politisch nicht vorhanden, inhaltlich nicht vorhanden, er vertritt keine sozialdemokratische Politik. Würde er das tun, könnte er so ein Budget nicht zulassen. Er schwimmt wie die Nudelsuppen überall mit, wie das Fettauge auf der Rindsuppen. Aber er ist nicht wirklich ein Vorsitzender, den sich die Sozialdemokratie wünscht. Und irgendwie hört man schon leichte Schalmeientöne. Spätestens dann, wenn jetzt das Budget dann auch beschlossen ist, dass sich dann in der SPÖ einige fragen werden, wie bringen wir den am schnellsten an. Und da gibt es mittlerweile eine Mehrheit. Und ich als jemand, wie du weißt, der eine gewisse Leidenschaft für die Sozialdemokratie hat, würde es mir wünschen, dass die SPÖ endlich einen starken Vorsitzenden findet, der diesen Umfang auch wieder aufgeht und der die Partei wieder anhebt und der auch gegen den Wahnsinn der ÖVP, was sie da gerade macht, gegen den Wahnsinn der NEOS einmal dagegen hält und nicht alles abnickt. Das würde ich mir wünschen. Und dann kann ich dir garantieren, hast auch du wieder schöne Donnerstage, weil dann werden die Umfragen möglicherweise hinaufgehen. Mit Babler geht das nicht mehr, das ist fertig. Da passiert nichts
mehr. Ist es ein Personalproblem, das ÖVP und SPÖ haben? Brauchen die Spitzenkandidaten?
Egal,
bei der nächsten Wahl, wann immer sie stattfindet.
Nein, aber im Moment ist es so, egal wer dort sitzt, kann gar keine besseren Daten haben. Der muss eine Politik verfolgen, die Österreicher nicht gewohnt sind. Die eine schwierige Politik. Du hast geerbt eben diese gigantischen Schulden und musst das trotzdem aufgrund einer Verantwortung gegenüber dem Land in Ordnung bringen. Daher verstehe ich nicht, wenn man eine, ich muss schon sagen, sehr respektlose Wortwahl hat, dem Babler gegenüber, nicht nur dem Babler gegenüber.
Ich bin nur harmlos gegenüber dem, was die Österreicher über den denken.
Ja, aber es macht keinen Sinn. Nimm einfach eins zu eins ihn als eine politische Größe in der Regierung, als der Vizekanzler.
Okay.
Die Inhalte, für die er steht, oder wenn er sich gerade äußert, dann kannst du dazu eine Position beziehen. Aber die Art und Weise, quasi jemand, der eh schon nicht mehr 10% in den Rotdaten hat, dann noch einmal quasi raufzuhupfen, damit unter Umständen der noch unter 10%
schnell kommt. Sie meinen, einer, der schon am Boden liegt auf den
Zahlen. Ja, einer leicht tritt man
den
nicht
Umfang,
nach. Da gebe ich dir recht.
In den Umfang...
Okay, mag es nicht mehr.
Ich
lasse ihn liegen.
Nein, aber in den Umfang ist es einfach so, dass alle drei, der Stocker, der Babler, die Meindl-Reisinger, einfach ein Problem haben in den Umfang und daher ziemlich... Ich sage nicht am Boden
aber nicht
liegen,
so aber, wie der
aber die jedenfalls, da kann ich guten Werte haben. Und ich nehme das als ein politisches Faktum, möchte wissen, was die Österreicher nicht an der Person primär kritisieren, sondern ich glaube, es ist letztlich die gesamte Politik, die sie sagen zwar, die drei sollen in der Regierung sein, aber und von mir sollen sie auch ein bisschen sparen, aber beim Nachbarn.
Aber bekommt der Babler ein bisschen die Rechnung jetzt präsentiert für das, was der Peter Westenthaler sagt, dass er jetzt in dieser Regierungsverantwortung, bei diesem Budget, vieles umsetzt, was er eigentlich vorher im Wahlkampf ausgeschlossen hat?
Das stimmt, ja. Das war einfach so. Das ist eben doch, der Fluch der Geschichte ist immer der, das weiß ich aus eigener Erfahrung, du versprichst Dinge in Wahlkämpfen und dann kommst du in eine Regierungskonstellation und kannst das nicht einhalten. Und dann ist der Moment, wo du halt nicht beliebter wirst. Ja, das ist so und war immer so. Da könnte ich unzählige Beispiele aus der Vergangenheit nennen. Und das heißt aber nicht, dass man nicht mit Maßnahmen, wo man wieder tritt, fast unter Umständen besser dasteht in den Umfang, als das im Moment der Fall ist. Muss nicht so sein, kann sein. Ja. Aber du wirst nicht erwarten, dass jetzt nach wenigen Wochen der Regierungsbildung irgendwer über irgendwen von den drei Parteien eine Personaldebatte führt. Das wird niemand machen. Die sollen das jetzt einmal probieren. Dann wird es ein paar geben übrigens, die das vielleicht machen könnten und gar nicht machen wollen.
Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, wer das überhaupt
tun ja, genau. Dann, oder? Du musst überhaupt einmal jemanden finden, der überhaupt unter den Bedingungen diesen ganzen von der ÖVP hinterlassenen Schuldenberg also abtragen möchte. Und das gebe ich schon zu. Jetzt wird es am Anfang immer nur ein leichtes Ansteigen kommen, es wird ein bisschen abgeflacht sein. Der werden die Zinsen auch leicht ansteigen und dann muss es runtergehen. Sonst ist ja das sinnlos. Und dann brauchst du Projekte, mit denen du in der Bevölkerung vielleicht eine größere Zustimmung hast, als mit dem, was du jetzt einfach im Endeffekt machen musst. So, das ist meine Philosophie dazu. Ich hätte da nicht groß, ich könnte jetzt wieder anfangen, wenn der Kinkel an der Regierung war, dann könnte er versuchen, das zu verhindern. Mit welchen konkreten Maßnahmen weiß aber noch immer niemand. Es ist sinnlos. Der Peter Westenthaler sagt dann, nein, der liegt jetzt einfach immer so gut, weil er nicht in der Regierung ist. Und das ist die Belohnung dafür quasi.
So leicht, so leicht geht es nicht. Du hast jetzt Folgendes gesagt. Er liegt deshalb so schlecht, weil er muss eine gewisse Politik verfolgen. Wer sagt das? Das ist doch nicht Gott gewollt. Na, glaubst du, das ist irgendeine Eingabe des Morgens beim Papst, bei der Papstwahl kriegen sie eine Eingabe. Aber das ist doch nicht Gott gewollt, dass wir den Menschen jetzt über den Jordan springen lassen. Das ist ja nicht Gott gewollt.
Er muss
der Herr Babler, na, Moment einmal, na, wir haben über den Babler geredet. Der Herr Babler muss nicht die Menschen belasten. Der Herr Babler muss keine Pensionskürzung mitbeschließen. Der Herr Babler muss keine Kürzung der Familienleistungen und der Kinder. Ein zentrales Wahlversprechen des Herrn Babler.
Valorisierung
den Kindern wird es besser, ne? Geht. Für die Kinder gibt es mehr Geld, jetzt gibt es weniger. Für die Kranken gibt es weniger Behandlungen, weniger Geld. Die E-Card wird teurer. Also nicht besser, das muss er alles nicht. Das macht er deshalb, weil er der Bettverleger des Herrn Stockern der ÖVP geworden ist. Weil er wie ein Bahnschranken umgefallen ist. Und du wirst sehen, ich garantiere dir das, das wird es in der Sozialdemokratie nicht mehr länger spüren. Die werden sich das nicht mehr gefallen lassen. Und die brauchen einen Parteivorsitzenden, nicht wo er alles nur Nein sagt, aber wo er bei einigen Punkten auch für sein Klientel Erfolge holt. Und das hat er nicht. Es gibt keinen einzigen politischen Erfolg. Nicht einmal die Wahl war eine Niederlage und danach war alles, was passiert ist, eine Niederlage. Der muss doch sich endlich einmal auf einen Tisch schauen und sagen, Freunde, solange die Banken und Energiekonzerne nicht Milliarden beitragen zu dem Budget, solange stimme ich nicht zu, dass die kleinen Leute da belastet werden und das ausgesagelt werden. Das ist so Stollemann, Parteivorsitzender der SPÖ vor. Und du, glaube ich, auch. Du stellst auch so einen Parteivorsitzenden der SPÖ vor und nicht, der das abnickt und sagt, ja, macht doch nichts. Das, die paar Netsch von Energiekonzernen und Banken ist ja egal, da stimme ich zu. Hauptsache Familien, Pensionisten, Kranke werden in dem Land ausgesackelt. Das ist der falsche Weg. Und so wird der nie was erreichen. Und wo ist denn der Horizont? Wo kommen, welche Projekte sollten da jetzt kommen? Welche tollen, welche sozialdemokratischen? Es gibt keine. Es wird keine geben, außer das wichtigste sozialdemokratische Projekt. Und dieses lautet, finden wir schnell einen neuen Parteivorsitzenden, der erstens, und das ist schon ein Unterschied, bei den ganzen Belastungen, die da ausverhandelt worden sind und dann schon in Kraft tritt, nicht dabei war, sondern der neu ist und der ÖVP den Horizont aufzeigt. Und der ÖVP sagt, Freunde, ihr könnt es weiter so machen, aber nicht mit uns. Wir machen keine Belastungspolitik weiter, sonst gehen wir in Neuwahlen. Und dann wirst du sehen, wie schnell eine ÖVP einlenkt, die jetzt alles haben will, nur keine Neuwahlen. Bei den Umfragen. Und wir brauchen Politiker, die Ex haben, die sich was trauen, die was in der Hose haben, die der ÖVP die Stirn bieten, soziale Politiker. Und im Moment hast du eine SPÖ, die nur am Boden herumliegt. Das ist ja
furchtbar. Aber das ist schon ein spannender Punkt. Ich meine, die ÖVP will sicher alles, das stimmt schon, außer Neuwahlen. Die SPÖ könnte da ja momentan in der Regierung durchaus Forderungen stellen gegenüber der ÖVP.
Da kommt sicher der Moment, wo du in dieser Frage der einnahmenseitigen Schulden Reduktion wahrscheinlich eine andere Sprache gegenüber der ÖVP und den EOS führen wirst müssen.
Auf das wird man gespannt.
Nein, das ist sicher so. Die Frage ist, welcher Zeitpunkt ist der richtige?
Das heißt Vermögen.
Weil, nicht einmal, nein, ich bleibe bei Banken, Energie, Steuerhinterziehung, Stiftungsbesteuerungen, da gibt es ja so viel. Ich habe mich ja gar nicht auf diese Vermögensteuer dauernd konzentriert. Da gibt es ja eine ganze Palette, die man machen könnte, wo man wirklich Milliarden auftreiben müsste und dürfte und auch könnte. Und das ist die ÖVP hat sich ja da abgestellt. Die ersten Koalitionsverhandlungen sind gescheitert, die wollten ja überhaupt keine Bankabgabe, obwohl die noch 5 Milliarden nachzahlen müssen von den Förderungen, die sie noch unter Feynman und Wie Glubermann noch gekriegt haben, damit sie überleben können damals. Ja. Also das wird sie sicherlich zuspitzen. Im Moment ist nicht, es ist nicht der Moment, wo sie das gleich darstellt, aber es wird mit Sicherheit eine Rolle spielen.
Du brauchst Politiker und das, gerade die Sozialdemokraten, die Freiheitlichen haben sie ja deswegen, die Freiheitlichen haben einen Parteivorsitzenden, der Rückgrat bewiesen hat und der jetzt sagt, wie es besser zu machen ist. Die Sozialdemokratie hat halt einen Parteivorsitzenden, der sein Rückgrat abgeben hat mit der Regierungsbeteiligung. Und die viele Sozialdemokraten, die ich treffe, die fragen sich, wo ist die sozialdemokratische Haltung, wo ist die sozialdemokratische Überzeugung, wo sind die sozialdemokratischen Grundsätze einer Partei, die sich eigentlich von der Geschichte her definiert hat, in der Vertretung der Menschen, denen es nicht so gut geht. Und dafür sind sie in einer Regierung. Dort die Grenzen aufzuzeigen, wo die ÖVP hingreifen will, bei den kleinen Leuten. Zu sagen, nein, da sind wir nicht dabei. Und das passiert im Moment. Daher ist die Enttäuschung der sozialdemokratischen wenigen Unterstützer dieser Not riesengroß und sie verliert immer mehr, solange da nicht endlich einmal ein Signal der Grenzziehung
zum Raub der ÖVP kommt. Das will er. Das ist ein guter gemeinter Gratis-Ratschlag von mir an die SPÖ, sich dort zu wehren, aus dieser Umklammerung dieser Qualle, dieser Krake, schwarzen Krake zu
lösen. Du hast gelernt aus den Koalitionen der FPÖ mit der ÖVP und des BZÖ mit der ÖVP, wo die ÖVP nämlich genau das alles wollte,
immer dann, was sie heute wollte. Immer dann, wenn wir dagegen gehalten haben, haben sie nachgegeben.
Ja, Na ja, bitte, dann nehme ich meinen Hut und gehe.
Also das war was anderes. Das hat mit der ÖVP nichts zu tun gehabt. Das war eine innerparteiliche.
Ja, aber die ÖVP hat natürlich im Hintergrund
mitzwingen. Wir haben sehr viel als Mini-Partei, als wenn es so willst, damals sogar BZÖ 4%, haben wir auch viel durchgesetzt, weil die keine Neuwahlen wollten halt. Ne? Also die ÖVP hat vor eins in der Republik Angst, es ist der Wähler. Bei jeder Wahl. Und sie wollen keine Wahlen. Und vielleicht merkt es die SPÖ einmal, dass sie viel mehr durchsetzen könnte. Vielleicht ist der Herbst der richtige Zeitpunkt, wenn dann die ÖVP, so wie sie es ja schon ankündigt, den Menschen die Löhne kürzen möchte. Das bin ich gespannt. Wenn es 13. 14. gespart wird.
Das werden sie aber nicht kennen. Wenn die Gewerkschaften und Arbeitgeber und die ÖVP wird da gar nichts können. Und es wird sicherlich die Sprache gegenüber der ÖVP eine sukzessiv wachsend andere werden,
das
bislang der Fall ist, weil natürlich die Daten fordern dazu heraus.
Gut, vielen Dank. War eine spannende Analyse im Wahlbarometer. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Hier geht es gleich weiter auf OE24 TV.